Probleme haben wir auf dieser Welt genug. Da wäre zum Beispiel die Sorge um unsere Arbeitsplätze. Schließlich sollen ja demnächst Computer unsere Arbeit leisten können. Stichwort digitaler Wandel, Industrie 4.0. Der Postwachstumsökonom Nico Pech packt gleich alle globalen Menschheitsprobleme zusammen am Schopf und sagt, die einzige Möglichkeit, sie zu lösen, ist, wenn wir unsere Ansprüche herunterschrauben. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Er füllt die Säle mit seiner These einer Wirtschaft ohne Wachstum. Unter dem Titel Reduce referierte er im Februar 2017 in Ingolstadt. Folgender Hörbeitrag ist eine gekürzte Version.
Unsere Lebensweise ist gekennzeichnet von einem derartigen überbordenden Konsum und einem dazugehörigen Kulturmodell der Ausschweifung, der Entgrenzung, der Missachtung jeder Regel der Bescheidenheit, der Zurückhaltung, sodass unser Auftreten auf diesem Planeten, insbesondere eben unser prosperierender Lebensstil, etwas ist, was andere Kulturen demütigt, entwürdigt, beleidigt, die nach anderen Regeln der Selbstbegrenzung, der Zurückhaltung letzten Endes funktionieren. Und diese Eskalation ist immer größer geworden durch unsere Reisetätigkeit, also die internationale Vernetzung, die Globalisierung, durch die Medien vor allem. Und die Reaktion auf diese Kontroverse, auf diesen kulturellen Imperialismus, die Reaktion erleben Sie auf drei Ebenen. Die erste Ebene heißt Islamischer Staat, Boko Haram, Taliban, Al-Qaida. Die zweite Ebene ist einfach Migration seitens der Entwürdigten, die so werden wollen wie wir, also dahin kommen wollen, wo man schnell hoffentlich so werden kann, wie wir sind. Und die dritte Ebene ist, koste es, was es wolle, mit der Brechstange eben auch Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Das ist der chinesische Weg, um die Leute so schnell wie möglich an unser Wohlstandsniveau heranzuführen. Jeder dieser drei Wege ist ruinös, zerstörerisch und lässt sich nicht durchhalten. Das heißt also, was daraus folgt, ist, dass wir auch um der Befriedung des Planeten willen mehr Zurückhaltung üben müssen. Gut, aber es gibt noch ein anderes Problem, auf das ich gleich im nächsten Schritt eingehe. Die Produktivitätsfalle, die ich also gleich erläutern will, ist letzten Endes so etwas wie eine Verschärfung all dessen, was wir schon als Wachstumsgrenze in den letzten Jahren haben kennenlernen können. Noch zwei Zwischenschritte. Der zweite wichtige Bereich der Postwachstumsökonomik behandelt die Wachstumszwänge, versucht die Frage wissenschaftlich zu beantworten, warum moderne, industriebasierte und globalisierte Volkswirtschaften ohne Wirtschaftswachstum nicht zu stabilisieren sind. Und drittens schließlich, was wäre nun der Ausweg? Wie können wir denn nun auch ohne wirtschaftliches Wachstum einen modernen Zustand in zeitgenössischen Gesellschaften herbeiführen, innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen? Kommen wir also jetzt zum zweiten Punkt, nämlich zur Produktivitätsproblematik. Wenn jemand vor Ihnen steht, nicht nur als Ökonom, sondern auch als sonstiger Sozialwissenschaftler und die Frage zu beantworten hat, wo um alles in der Welt kommt dieser überbordende Wohlstand her, den wir aufgebaut haben während der letzten Jahrhunderte, dann gibt es in der Tat unterschiedliche Varianten einer Erklärung dieses Phänomens. Aber was sich beinahe wie ein roter Faden durch die meisten dieser Narrative und Erzählungen zieht, das ist die Abfolge vier unterschiedlicher industrieller Revolutionen. Die industriellen Revolutionen basierten auf technischen Fortschrittsschüben. Die erste industrielle Revolution brachte die Dampfmaschine. Mit Hilfe der Dampfmaschine war man in der Lage, die Begrenztheit der physischen Energie eines menschlichen Körpers zu durchbrechen. Aber dann ging es weiter mit der zweiten Industriewelle. Das war dann vor allem die Elektrifizierung. Mithilfe der Elektrifizierung konnte die Mechanisierung von Produktionsstätten so weit getrieben werden, dass man nicht mehr nur Manufakturen und Handwerksstätten hatte, sondern jetzt die erste Fließfertigung in Gang setzen konnte. Die dritte industrielle Revolution griff Platz so Ende der 60er, eigentlich auch schon etwas vorher. Und hier ist eigentlich die erste Welle der Mikroelektronik, sogar die erste Welle der Computerisierung sichtbar geworden. Hier bestand die Möglichkeit, noch stärker durch Maschineneinsatz menschlicher Arbeitskraft jetzt nicht mehr nur zu potenzieren in der Wirkung und Reichweite, sondern teilweise sogar zu ersetzen. Die erste Generation von Industrierobotern oder völlig automatisierten Produktionsstätten war plötzlich keine Vision mehr. Tja, und jetzt stehen wir vor der vierten industriellen Revolution. Bevor ich auf die eingehe, möchte ich einfach deutlich machen, was der sozusagen der konzeptionelle Urgrund ist, der sich sozusagen unter all diesen industriellen Revolutionen finden lässt und erklären hilft, was sich dahinter verbirgt. Es ist ganz simpel. Es ist die Arbeitsproduktivität, die gesteigert wurde. Indem man Maschinen hernimmt, die menschliche Arbeitskraft verstärken oder sogar ersetzen. Das heißt, auf Basis einer bestimmten Ausstattung mit Arbeitskräften kann ein Betrieb durch den Maschineneinsatz den Output regelrecht potenzieren. Aber natürlich kann der Betrieb auch Arbeitskräfte nach Hause schicken und denselben Output durch die Maschinen mit weniger Arbeitskräften herstellen. Und so eine Maschine hat ja viele Vorteile. Sie meckert nicht, sie geht nicht ins Wirtshaus, sie wird nicht krank, sie wird nicht politisch unkorrekt. Alles so Dinge, über die man sich so ärgern muss, manchmal so als Chef und so. Und kostet auch noch weniger Geld meistens. Man macht eine Investitionsrechnung und rechnet sich schon vor, dass langfristig so eine Maschine richtig Geld spart, nämlich Arbeitskosten. Diese Erhöhung aber der Arbeitsproduktivität ist die unhintergehbare Voraussetzung gewesen für den industriebasierten Wohlstand. Aber sie hat etwas Janusköpfiges, eine Ambivalenz. Sie beschwört eben ein heikles Verhältnis herauf zwischen politischer, zwischen technischer, ökonomischer und ökologischer Entwicklung. Warum? Weil eben, wie gesagt, dasselbe Konzept, das uns so reich hat werden lassen, eben auch dazu dienen kann, Menschen auszugrenzen. Und die Frage ist, wie konnte es gelingen, diese Zerreißprobe einer Gesellschaft zu vermeiden, also diese Wellen der industriellen Revolution in ein Happy End zu überführen? Die Frage ist trivial, ist fast eine rhetorische Frage, über Wirtschaftswachstum. Schauen Sie, wenn ich bei VW jetzt eine neue Generation von Industrierobotern einsetze, sodass ich pro Auto im Prinzip nur noch 5 statt 10 Arbeitskräfte brauche, aber der Autoabsatz entsprechend gesteigert wird, dann werden nicht nur keine Menschen freigesetzt, sondern, wenn die Gewerkschaften dann noch Lohnerhöhungen durchsetzen, wird sogar die Mehrproduktion verteilt auf die Menschen, die ja nicht nur arbeiten, sondern auch Nachfrager sind. Und dann geht es allen gut. Keine Arbeitslosigkeit und stetig höherer Reichtum. Das ist die Geschichte der Industriegesellschaft, wenn man so sagen will. Aber dieses wirtschaftliche Wachstum war immer nötig. Jetzt stehen wir vor einer noch brisanteren Steigerung der Produktivität verglichen mit den ersten 3 industriellen Wellen, nämlich, wie ich schon sagte, Industrie 4.0. Dieses Konzept beruht darauf, die Produktion zu digitalisieren. Das läuft dann so. Sie sehen hier so eine Armbanduhr aus den 90er Jahren, so ein ganz altes Ding, aber tatsächlich noch so eine Automatik ohne Batterie. Heute würde nach dem Paradigma Industrie 4.0 über ein sogenanntes Internet der Dinge jedes Bestandteil irgendwie ausgestattet sein mit einem klitzekleinen Informationsträger. Nicht so ein dicker RFID-Chip, wie Sie ihn vielleicht kennen aus dem Supermarkt, sondern Informationsträger vielleicht eher so in Nanogröße. Auf diese Weise können die Dinge, die in dem Produkt stecken, miteinander kommunizieren. Wenn dann noch eine ganz neue, überhaupt nicht utopische, schon längst erprobte Sensorik der Umgebung dieser Dinge geschaffen wird, sodass die Dinge sich selbst lokalisieren und damit auch zu bestimmten Stellen hinfinden können, dann braucht man ja nicht mal mehr für die Endmontage eines Gerätes irgendwie menschlichen Support, auch nicht für die Instandhaltung oder die Reparatur oder so etwas. Ja? Ein solches Internet der Dinge in Verbindung mit Big Data und einer völlig neuen Sensorik, dann eben auch noch durch ganz neue Anwendungsfelder der künstlichen Intelligenz und einer neuen Generation von Industrierobotern, führt zu einer Situation, die mittelfristig zur Konsequenz hat, dass die Frage schwer zu beantworten sein wird, wen brauchen wir zukünftig noch? Vor allem aber stellen wir fest, dass durch die Digitalisierung von Produktionsvorgängen, das selbst in die Bereiche vordringt, von denen wir nie für möglich gehalten haben, dass hier Menschen durch Maschinen ersetzt werden können. Das ist die Pflege, das ist die Medizin, das ist der Tourismus, das ist die Gastronomie, das ist der Einzelhandel, der Großhandel, das Finanzwesen vor allem. Das ist aber auch der Bildungsbereich, vieles andere mehr. Ja. Was ich hier jetzt für die Phase der Industrie 4.0 prognostiziere, ist erstens, Nie zuvor waren wir so wachstumsabhängig, weil einfach die Power, die hinter diesen Innovationen steckt, gemessen sozusagen an der erwartbaren Produktivitätssteigerung, gewaltig ist. Dementsprechend müsste die Wirtschaft auch gewaltig wachsen, viel mehr als je zuvor, um eben Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Gleichzeitig, und das ist das Fatale, stehen wir ebenfalls historisch vor einmaligen Wachstumsgrenzen. Maximale Wachstumsabhängigkeit stößt sozusagen auf maximale Unmöglichkeit, auch Verantwortungslosigkeit im Hinblick auf wirtschaftliches Wachstum. Wir können also wirtschaftliches Wachstum auch gar nicht mehr verantworten. Darauf gehe ich gleich im nächsten Schritt ein. Und es gibt Indizien dafür, dass wir jetzt eigentlich schon praktisch diese Situation erreichen. Der Akademisierungswahn, der Versuch, jeden jungen Menschen zu einem Akademiker zu machen, hat nichts damit zu tun, dass das die Welt besser macht, sondern hat was damit zu tun, dass wir für junge Menschen keine Verwendung mehr haben. Wir brauchen sie nicht für die Produktion. Also brauchen wir Aufbewahrungsstätten, die so ausstaffiert sind, dass keiner merkt, dass es Aufbewahrungsstätten sind. Deswegen studiert alle Welt. Ja? Mobilität. Ein immer größerer Anteil der jungen Menschen sitzt im Flieger und scannt den Planeten ab und guckt, Karriere anderswo zu machen. Immer mehr Berufe in dem sogenannten kreativen Bereich, den wir uns sozusagen zusammengedichtet haben, beruhen darauf, praktisch wie ein digitaler Nomade permanent unterwegs zu sein, um nur nicht zu merken, dass einem System was nicht stimmt, dass die vermeintliche Kreativität eigentlich niemandem fehlen würde, wenn sie nicht da wäre, weil wir schlicht und ergreifend nichts mehr zu produzieren haben oder nicht mehr genug zu produzieren haben, um die Menschen da unterzubringen. Nicht, weil wir nicht genug produzieren eigentlich, sondern weil die Maschinen die Produktion machen. Jetzt könnte einer auf die Idee kommen und sagen, ja gut, wir müssen die Herausforderung meistern. Wir müssen schlicht und ergreifend diesen Graphen da unten hochbiegen, also doch ein radikal starkes wirtschaftliches Wachstum erzeugen, um irgendwie ja wieder Menschen in Lohn und Brot zu bringen oder sie das verrichten zu lassen, was man wirklich noch Arbeit nennen kann. Ja. Und damit sind wir beim Thema des grünen Wachstums. Denn eins ist klar, angesichts der ökologischen Grenzen könnte das ja nur ein grünes Wachstum sein, also ein Wachstum der Produktion, das eben nicht die ökologischen Lebensgrundlagen zerstört. Mindestens der Klimawandel ist eine ökologische Wachstumsgrenze, mit der wir es zu tun haben. Und können wir es schaffen, durch technischen Fortschritt die Wirtschaft trotz dieser Grenze weiter wachsen zu lassen? Das 2-Grad Klimaschutzziel, auf das sich alle zivilisierten Regierungen auf diesem Planeten geeinigt haben, naja, ich meine, Australien und USA nicht, aber ich habe ja auch von zivilisierten Regierungen gesprochen, oder? Gut, also das 2-Grad Klimaschutzziel würde bedeuten, dass wir noch ein bestimmtes globales Budget an CO2-Emissionen hätten, etwa bis 2050, dann müssen wir wieder einen Cut machen und neu nachrechnen. Also dieses Budget, wenn man das verteilen würde auf alle derzeit lebenden Menschen, das würde implizieren, dass jeder und jede von uns noch maximal 2,7 oder inzwischen vielleicht nur noch 2,5 Tonnen CO2 pro Jahr freisetzen dürfte. Wir liegen aber bei 11 Tonnen. Und hier genau ist sozusagen die Gabelung oder da ist der Wendepunkt oder die Weggabelung, wie ich dann gerade schon sagte, hinsichtlich der Frage, wie kann man dieses Problem lösen, entweder mit oder ohne Wachstum. Und da gibt es eben die zwei Positionen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Zunächst einmal die Logik des grünen Wachstums, die tatsächlich verinnerlicht, dass niemandem zugemutet werden soll, weniger Wohlstand zu haben. Das heißt, dass die Wirtschaft weiter wachsen kann. Und können wir nun so eine Wachstumsgrenze, die dem entgegensteht, nämlich in Form des 2-Grad-Klimaschutzziels, allein durch technischen Fortschritt bewältigen? Das genau ist das Programm der Energiewende. Meine Position lautet, das geht überhaupt nur durch eine radikale Reduktion der Produktion und damit unserer Ansprüche eben an Konsum und vor allem Mobilitätsversorgung. Ich kann durch Konsum kein Glück oder kein verbessertes Wohlbefinden bei einem Menschen erzeugen, wenn ich die Konsumobjekte, die Konsumaktivitäten nicht in irgendeiner Form sinnlich wahrnehme. Ein Konsumgut, das ich gekauft habe und danach nie wieder nutze, ist nicht unterscheidbar von der Nichtexistenz dieses Konsumgutes. Das gilt für einen Rechner, für ein Mikrofon, für einen Pullover, das gilt auch für ein Getränk. Aus diesem Grund ist die Funktionsweise einer Konsumhandlung auf Gedeih und Verderb davon abhängig, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit ein Mensch in der Lage ist, der betreffenden Konsumhandlung zu widmen. Wir stehen vor dem Problem, dass in Deutschland die Depression zunimmt, das Burnout-Phänomen, die Aufmerksamkeitsdefizite, die digitale Demenz, die Reizüberflutung, die Orientierungslosigkeit. Mitten im grassierenden Wohlstand werden wir psychisch immer labiler. Da stimmt also etwas nicht mit dieser althergebrachten Gleichung. Viel materielle Freiheit gleich viel menschliches Wohlbefinden. Wir sind in eine Stresssituation gelangt, weil der Nutzen einer Konsumhandlung erst überhaupt zunehmen kann, wenn wir der Handlung, ich sagte es bereits, hinreichend viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Ein Mensch, der die Zeitknappheit, aus der wir nicht entrinnen können, doch irgendwie glaubt, überlisten zu können, führt eigentlich nur einen Sketch auf. Stellen Sie sich vor, ich gehe hier ins Kino, gucke mir den gerade aktuellen Star Trek Film an, um 8 Uhr, habe aber um 9 Uhr in irgendeinem Brauerei-Wirtshaus eine Verabredung, vielleicht. Und dann sage ich dem Filmverführer, du Herbert, kannst du diesen Film nicht einfach dreimal so schnell laufen lassen, weil dann bin ich nach einer Stunde fertig und kann dann sozusagen die frei gewordene Zeit nutzen, um meine Verabredung im Wirtshaus pünktlich auch wirklich einzuhalten. Das geht natürlich nicht. Und zwar erstens, weil die psychischen Ressourcen eines Menschen nicht in der Lage sind, es zu erlauben, Reize oder Ereignisse oder Wahrnehmung über einen gewissen Punkt hinweg zu beschleunigen. Sie könnten das auch, wenn Sie Informatiker sind, so nennen. Das hier ist so eine Art biologische Rechnerkapazität und auch Speicherkapazität. Aber das ist nicht alles. Ihre Sinnesorgane sind pure Physik. Außer, dass sie auch was mit der Psyche zu tun haben, mit der sie ja in irgendeiner Form verbunden werden müssen. Was nützt nichts? Ihre Augen und ihre Ohren, um mal jetzt auf das Beispiel des Kinofilms zurückzukommen, haben eine physische Beschaffenheit, die es nicht zulässt, dass die Reize, die diese Sinnesorgane verarbeiten sollen, über eine gewisse Geschwindigkeit hinausreichen. Der Tag hat nur 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Vorträge hören, Arbeiten, Kinder und so weiter und so fort. Was dann übrig bleibt, ist ein nicht vermehrbares Quantum an Konsumzeit und damit auch an Aufmerksamkeitsressource. Und die verteilen wir auf immer mehr Güter, sodass wir an einen Punkt kommen, wo dann sozusagen pro Konsumhandlung infolge der damit natürlich hervorgerufenen Flüchtigkeit praktisch nichts mehr an Aufmerksamkeit oder Aufnahmefähigkeit übrig bleibt. Wir werden dann rechnerisch immer reicher und brennen innerlich aus. Das ist der Grund, weshalb in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines Jahrzehnts die Anzahl der Antidepressiva verdoppelt wurde, nämlich von 2000 bis 2010. Was daraus folgt ist, dass die Logik des Konsums in der Selbstbegrenzung liegt. Aber Selbstbegrenzung heißt erstens schon deshalb nicht Verzicht, weil damit gemeint ist, sich vor Reizüberflutung zu schützen. Und zweitens ist es kein Verzicht, weil der Genießer, die Genießerin, ja, weiß ganz genau, dass wenn man sich einer begrenzten Quantität an Reizen aussetzt, dass man diese Reize, ja, ein guter Wein, ein Bild, ein Film, ein Buch, ja, eine Begegnung, dass man diese Reize dafür umso ausgiebiger tatsächlich auch nutzen oder sich angedeihen lassen kann. Sich auf wenige Dinge zu konzentrieren, heißt, die Dinge aufzuwerten. Um sich in einer Postwachstumsökonomie, also in einer viel kleineren Wirtschaft zu versorgen, bedarf es einer neuen Kombination dreier Produktionssysteme. Zum einen die Industrielogik, das sind die langen Produktionsketten, viel Technik, viel Kapital, viel Rationalisierung, Sie haben das mitbekommen, viel ökologische Schäden durch keine andere Technik auszugleichen. Dann haben wir mittlere Produktionssysteme, die Regionalökonomie. Und wir haben die Möglichkeit der Selbstversorgung, der Subsistenz. Und der Übergang, der Wandel in eine Postwachstumsökonomie würde bedeuten, die Industrieproduktion, das heißt die hochspezialisierte und technisierte Art der Erzeugung von Gütern, vom Volumen her mindestens um 50% zu senken. Alles andere kann nicht dazu verhelfen, von 11 Tonnen CO2 runterzukommen auf 2,5 oder 2,7. Wie kann man das aushalten? Die Antwort lautet, es gibt drei Drainagen. Die erste habe ich gerade erklärt. Das ist die Logik der Suffizienz. Die zweite Drainage ist, der zweite Trick, wenn man so sagen will, es aushaltbar zu machen, dass die Wirtschaft kleiner wird, ist, die Regionalökonomie zu stärken. Wenn Sie von Regionalökonomie hören, denken Sie an den Schäferkarren, den Demeterhof, die Streuobstwiese und so weiter und so fort. Das ist alles gut und richtig und wichtig. Aber viel wichtiger erscheint mir, die Regionalökonomie zu betrachten als ein hocheffizientes System, das dazu führt, weniger Industrieproduktion zu brauchen. Stellen Sie sich vor, es gäbe hier in Ingolstadt ein Netzwerk, das sich aus einigen Unternehmungen rekrutiert und sich darauf spezialisiert, digitale oder andere elektrische oder elektronische Endgeräte zu reparieren, instand zu halten, abzudaten, abzugraden oder auch als also aufgearbeitete Gebrauchtartikel Secondhand wieder sozusagen in den Kreislauf der Nutzung zurückzugeben. Mit dem Resultat, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer verdoppelt wird, dann folgt daraus, dass der Bedarf an Neuproduktion halbiert wird. Das kann man natürlich auch machen mit Möbeln, mit Textilien, mit Fahrrädern, mit Autos, mit Haustechnik, mit weißer Ware und so weiter und so fort. Das ist die Regionalökonomie der Zukunft, die ohne Güter zu produzieren, dennoch intelligent, kreativ, innovativ uns dazu verhilft, moderne Funktionen von Gütern zu nutzen. Der zweite Trick, der dann noch dazu kommt, also immer noch im Bereich der Regionalökonomie, ist die Gemeinschaftsnutzung. Zu Carsharing muss ich Ihnen nicht sagen, Carsharing wird meistens überschätzt, aber was halten Sie von Rasenmäher-Sharing oder von Digitalkamera-Sharing oder Nähmaschinen-Sharing, Werkzeug-Sharing und so weiter und so fort? Da gibt es noch viele unausgeschöpfte Möglichkeiten über die Nutzungsdauer, Verlängerung hinaus, also die Gemeinschaftsnutzung, man nennt das auch Nutzungsintensivierung, mit weniger Gütern auszukommen. Und der letzte von diesen drei Tricks ist dann die eigene Produktion. Wenn wir die Wirtschaft, wie ich es gerade beschrieben habe, um die Hälfte zurückbauen, einen Teil davon auffangen durch Suffizienz, einen Teil auffangen durch Nutzungsdauerverlängerung und Gemeinschaftsnutzung professioneller Art in der Regionalökonomie, dann werden wir in einer Situation landen, die gekennzeichnet ist dadurch, dass wir die 40-Stunden-Arbeitswoche nicht mehr aufrechterhalten können. Wir haben diese Arbeit nicht mehr. Gleichwohl, und da bin ich nicht verhandlungsbereit als Ökonom, müssten wir versuchen, Vollbeschäftigung zu erzielen. Das ginge dann eben nur auf Basis von 20 Stunden pro Woche. Die frei gewordenen 20 Stunden würden dann bedeuten, dass wir sie hineingeben können als Ressource in einen zweiten Sektor unserer Existenz hinsichtlich der Befriedigung basaler Grundbedürfnisse. Wir würden quasi nicht mehr Konsumenten darstellen, sondern wir wären Prosumenten. Wir würden also in dieser kleiner gewordenen, spezialisierten, technischen Welt noch 20 Stunden arbeiten können und würden die anderen 20 Stunden hernehmen, um Dinge selber zu produzieren, selber zu reparieren, und sie auch zu teilen mit anderen. Ich mache gerade so ein Experiment. In meiner Nachbarschaft, da wo ich wohne, teile ich mir mit 4 erwachsenen Menschen eine Waschmaschine. Was das an Geld spart und an Platz. Ich kann eine kleinere Wohnung haben. Alles, was ich nicht bei mir haben muss, bedeutet, ich komme mit weniger Wohnfläche aus. Weniger Geld, weniger Ressourcen, weniger Energie. Ja? Das heißt also, die Subsistenz besteht nicht darin, oder Selbstversorgung, ja, übersetzt, der Begriff, wie im Mittelalter zu buddeln, sondern heißt, mit modernen Geräten anders umzugehen, autonom umzugehen und damit der Industrie auch ein Schnippchen zu schlagen, sich aus den Fängen ihrer Abhängigkeit zu befreien. Ich habe mein vorletztes Buch nicht zufällig Befreiung vom Überfluss genannt, weil Befreiung für mich heißt, wieder politisch handlungsfähig zu sein. Ein Mensch, der bei einem bestimmten Konzern beschäftigt ist und auf der Basis seiner Einkommensprognose ein Haus gebaut, ein zweites Auto hat und einen irrenhohen Wohlstand erzielt hat, kann nicht frei sein. Er oder sie ist immer erpressbar, hat panische Angst davor, dass die falsche Politik ans Ruder kommt, die sozusagen diesem Wachstumsapparat irgendwie den Saft abdrehen könnte. Das heißt also, die Wiedererlangung auch von politischer Freiheit setzt voraus, nicht mehr diese Abhängigkeiten zu haben. So gesehen könnte man sogar sagen, wenn man den Begriff der Abhängigkeit noch mal etwas gegens Licht hält, dass dies fast ein Entzugsprogramm auch ist. Ja? Indem wir uns quasi schrittweise angewöhnen, diese duale Existenz aufzubauen, würden wir also tatsächlich im Zuge eines langsamen, eines wirklich maßvollen Schrumpfungsprozesses die durchschnittliche Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig diese Strukturen aufbauen, um sozusagen die frei gewordene Zeit gleich anwendbar zu machen, um eben diese Ersatzlösung für die Industrieproduktion verfügbar zu haben, könnte daraus tatsächlich etwas anderes als eine Krise werden, vielleicht eine schöne Party, ein Fest. Endlich einen Moment, wo wir den Eindruck haben, wir tun das Richtige und wir tun das, was wir verantworten können. Denn die derzeitige Lebensform kann nicht verantwortet werden.
Nico Pech und seine Einladung zur Produktivitätsverweigerung. Sie hörten eine gekürzte Version seines Vortrags vom 21. Februar in der VHS Ingolstadt. Zur Veranstaltung eingeladen hatte gleich eine ganze Handvoll Ingolstädter Veranstalter, nämlich die Volkshochschule, die katholische Erwachsenenbildung, der Bund Naturschutz, das Evangelische Forum, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt Transition Town und die katholische Arbeitnehmerbewegung.